Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In der heutigen Folge sprechen wir über Israel im Zwielicht. Es geht um ganz persönliche, journalistische und aktivistische Sichtweisen auf den jüdischen Staat im Gazakrieg. Vor dem Mikrofon in London begrüße ich Auslandskorrespondentin Tessa Schischkowitz. Hallo Tessa.
Hallo nach Wien.
Tessa, in Israel und in den besetzten Palästinensergebieten hast du die aufgewühlte Atmosphäre 5 Monate nach dem Angriff des 7. Oktober verfolgt. Tessa Schischkowitz hat als österreichische Journalistin mehrere Jahre in Israel gelebt. Sie schreibt im Falter und sie schreibt im Falter darüber, wie ihre Kinder durch den Gazakrieg erfahren haben, was es bedeutet, israelische Staatsbürger zu sein. Wie ist das zu verstehen, Tessa?
Also das ist natürlich nicht so, dass sie nicht schon vorher Israelis waren und gewusst haben, dass es jetzt nicht nur ein Folklore-Moment ist, einen israelischen Pass zu haben. Aber der 7. Oktober war, glaube ich, für viele Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt ein sehr dramatisches Erlebnis und hat sehr viele Leute auch sehr viel näher daran gebracht, zu verstehen, was es bedeutet, heutzutage eben Jüdin zu sein oder auch Israelin zu sein. Und meine Kinder, die in so einem globalistischen Umfeld aufgewachsen sind zwischen Moskau und London, teilweise jetzt in Amerika leben und teilweise hier in London, für die war das schon sehr interessant zu sehen, wie Leute reagiert haben auf dieses Massaker der Hamas, was für sie eine Katastrophe war und sehr bedrohlich und furchtbar. Und in manchen Leuten war das eben nicht so wichtig. Und da haben sie sich, glaube ich, auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was das bedeutet. Auch mehr noch mit der Geschichte Israels, mit der Geschichte Europas und Israels und natürlich auch mit der Geschichte der Palästinenser, weil das war die erste Frage, die mir alle meine 3 Kinder gestellt haben in dem ersten Gespräch am Nachmittag des 7. Oktober, dass sie gesagt haben, wie ist sowas möglich? Und dass es zusammenhängt, dass diese Gewaltspirale immer schrecklicher wird, das ist jetzt ein Thema, das sich seit 5 Monaten, glaube ich, in jedem Haushalt abspielt und auch hoffentlich auch diskutiert wird, weil das ist auch unsere einzige Chance. Und das haben wir für uns in der Familie auch so beschlossen, dass wir uns damit auseinandersetzen mit allen Aspekten, dass wir uns auch nicht verschließen gegenüber der Katastrophe, die sich einfach für beide Völker in diesem Konflikt abspielt vor unseren Augen und die auch uns in Europa extrem betrifft und mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen, weil sonst wird es nicht besser werden.
Ich begrüße hier im Podcaststudio des Falter sehr herzlich Talia Sarik-Fellner. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Sarik-Fellner ist jüdische Aktivistin in Wien und Mitbegründerin als Wiener Jüdin einer Gruppe, die sich gegen den Gazakrieg engagiert unter dem Namen Not in Our Name Vienna. Frau Talia Sarik-Fellner ist als junge Frau nach Israel ausgewandert. Sie waren Soldatin auch in der israelischen Armee. Richtig, wann war das, in welcher Zeit?
87 bin ich ausgewandert und 88 war ich dann in der Armee.
Sie leben jetzt in Wien. Bevor wir wirklich in die Diskussion gehen, wie allein fühlen Sie sich als Jüdin bei Ihrem Engagement für die Palästinenser in Gaza?
Ich fühle mich sehr allein. Wir sind aber eine Gruppe. Und wenn ich mich sehr, sehr allein fühle, dann schaue ich mir im Instagram oder auf Social Media die Aktivitäten von Jewish Voice for Peace in Amerika oder woanders auf der Welt an. Und dann weiß ich, dass ich nicht allein bin, dass wir hier in Österreich nicht allein sind.
Wir werden über Ihre Entwicklung und die Tätigkeiten von Not in Our Name Vienna sprechen. Aber zuerst Tessa Shishkovitz zur aktuellen Situation in Israel unter den Bedingungen des Gaza-Krieges. Wie verändert hast du Israel erlebt im Vergleich zu den Jahren, in denen du dort gelebt hast bei deiner journalistischen Reise vor wenigen Wochen?
Ja, im Rückblick wirken die 90er Jahre heute noch wie eine Phase, in der man die Hoffnung hatte, in der wir die Hoffnung hatten, dass sich dort eine friedliche Lösung finden lässt. Das war in der Zeit des Oslo-Abkommens. Das heißt, die PLO wurde anerkannt. Yasser Arafat ist zurückgekehrt in die palästinensischen Gebiete. Yitzhak Rabin, israelischer Premier, hat mit ihm die Hand geschüttelt und einen Vertrag unterzeichnet. Damals gab es 150.000 Siedler in der Westbank. Man hat gedacht, gut, das wird schon sehr schwierig werden, die nach Hause zu holen, nach Hause, also in das Israel von 1948. Heute ist es 30 Jahre später, ist es fast undenkbar, dass diese damals angedachte Zwei-Staaten-Lösung, eine Koexistenz, noch überhaupt möglich ist. Und nach 5 Monaten Krieg, was ich jetzt gesehen habe, zwischen Tel Aviv und Ramallah in Gesprächen mit Leuten, die an sich eher zum Friedenslager immer gehört haben, ist, dass natürlich dieses Friedenslager erstmal schon geschrumpft ist, dadurch, dass noch weniger Leute auf beiden Seiten der Meinung sind, mit den anderen könne man Frieden machen. Man kann das den Israelis jetzt nicht ganz verdenken angesichts der unfassbaren Gewalt des Hamas-Massakers gegenüber Zivilistinnen und Zivilisten in den Kibbutzim oder bei dem Musikfestival. Man kann aber auch kaum erwarten, dass man in Ramallah mit Leuten im Kaffeehaus sitzt und sagt, ja, also jetzt mach doch mal Frieden mit den Israelis. Und dann sagen die zu mir, ja, sagt mal, was tut's ihr eigentlich gegen diesen unfassbaren Krieg im Gazastreifen? Was machen die europäischen Regierungen, um das zu stoppen? Da sind 2 Millionen Menschen in extremer Gefahr um ihr Leben. Sie haben kein Dach über dem Kopf und nichts zu essen, können jederzeit bombardiert werden. Es ist die Katastrophe ist natürlich jetzt noch viel, viel größer geworden in den letzten 5 Monaten, als es davor sowieso schon der Fall war. Und man kann jetzt nur hoffen, dass dieses Momentum dieser Katastrophe, was auch einigen in dem Friedenslager in Israel, aber auch bei den Palästinensern, waren doch einige Stimmen, die gesagt haben, wir müssen darauf vertrauen, dass mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft Leute versuchen werden, nachdem man mal die israelische Rechtsregierung abgesetzt hat durch Wahlen und nachdem man den Palästinensern Wahlen erlaubt hat sozusagen und hoffen kann, dass da eine halbwegs vernünftige Regierung zustande kommt auf beiden Seiten, dass man dann dieses Momentum nützt, dass jetzt wieder klar geworden ist, dass Gewalt einfach nichts bringt außer Gewalt.
Du beschreibst das journalistisch, du beschreibst das, wie du als Journalistin das erlebt hast, aber du hast auch eine sehr persönliche Beziehung zu Israel. Kannst du dir ein bisschen beschreiben? Du bist nicht als Jüdin geboren, du bist übergetreten zum Judentum. Wie du mit dem Vater deiner Kinder in Israel gelebt hast, was bedeutet das für dein Verhältnis zu Israel heute?
Ja, ich glaube, das ist sehr komplex und man kann das wahrscheinlich gar nicht jetzt in 5 Minuten so erzählen, aber meine Beziehung war zu Israel, die begonnen hat Ende der 80er Jahre durch Besuche und dann auch dadurch, dass ich dort Korrespondentin wurde, auch dadurch, dass ich einen Israeli geheiratet habe. Und mein Übertritt war ich bin Atheistin und glaube nicht nur nicht an Gott, ich glaube auch nicht an Übertritte, ich glaube auch nicht, dass man 3000 Jahre Verfolgungsgeschichte durch einen Übertritt irgendwie auf sich übernehmen kann und dann zur Oberjüdin wird und so. Also ich habe das auch nie überhaupt nicht versucht. Mein Übertritt hatte damit zu tun, dass meine Schwiegereltern und mein damaliger Mann dachten, es wäre für sie schade, wenn die jüdische Linie in der Familie durch mich, das Enkelkind von Nazis aus Deutschland und aus Österreich, ruiniert wird. Also das ist natürlich alles furchtbar absurd, aber auch kompliziert. Und es ist auch irgendwie ganz schön, weil es zeigt uns auch, finde ich, oder hat mir gezeigt, wie komplex unsere Identitäten sind und dass diese Realität auch einbezogen werden muss in die Art und Weise, wie wir über Konflikte nachdenken. Und für mich hat sich daraus eine ganz klare Aufgabe oder eine Verantwortung auch ergeben, meine Kinder zu erziehen. Erstens, dass es diese ganzen Ideen von einfachen Identitäten gar nicht gibt. Das Beste, was wir machen können in dieser Welt, die voller Konflikte ist, ist zu schauen, dass wir uns auf gemeinsame Werte irgendwie beziehen, die da heißen, dass es Bürgerrechte für alle Leute geben muss. Es hat überhaupt keinen Sinn, so zu glauben, dass man zum Beispiel jetzt im Falle der Palästinenser, dass man die regieren kann, ohne dass die Bürgerrechte haben. Umgekehrt kann man nicht erwarten, dass die Israelis ihr Existenzrecht aufgeben oder ihre Vorstellung auch von ihrem Staat. Diese Sachen werden jetzt ausdiskutiert. Wir sehen das 30 Jahre, nachdem ich in Jerusalem Kinder bekommen habe, die als Juden aufgewachsen sind, aber natürlich auch als Österreicher, die Weihnachten feiern und Hanukkah feiern oder die eine Beziehung haben zu all diesen kulturellen Kreisen und die alle der Meinung sind, dass das die Grundlage unseres Denkens sein muss, dass es nicht einfach nur eine Wahrheit gibt, dass wir das einbeziehen müssen. Und wir haben das jetzt kommt es richtig, glaube ich, zu einer ganz interessanten Phase in der Diskussion. Meine Tochter, die sich so ähnlich wie Daria in einer jüdischen Gruppe engagiert, die zum Beispiel für einen Waffenstillstand eintritt und für das Ende der Besatzung, dass die israelische Idee, das ganze Land behalten zu können, dass das nicht funktioniert. Und die Emma, meine Tochter, ist in New York und ich habe heute Vormittag mit ihr telefoniert. Die haben jetzt gerade am Wochenende ein Seminar in der Gruppe If Not Now heißt die, abgehalten, untereinander, um zu diskutieren, was heißt der Zionismus heute? Wie kann man ein liberales Konzept des Zionismus überhaupt jetzt noch retten aus dieser Katastrophe, dieses Krieges und auch der Tatsache, dass in der Regierung mittlerweile rechtsextreme Siedler Minister für Sicherheit sind? Was heißt das für die Sicherheit Israels? Was heißt das für die Idee Israels? Was heißt das für den Zionismus? Ich halte das für wahnsinnig wichtig und total sinnvoll, diese Sachen zu diskutieren.
Dalia Sarik-Fellner, gehen wir ein bisschen zurück. Ich möchte Sie auch biografisch jetzt fragen, wie Sie nach Israel gegangen sind als junge Frau. Was waren Ihre Hoffnungen, was waren Ihre Erwartungen und wie hat sich das dann so gewendet, dass Sie jetzt sagen, Sie demonstrieren aus Solidarität mit den Palästinensern?
Ja, ich war mit 18, also ich bin in Österreich geboren und war in einer jüdischen Jugendorganisation, die sehr links war und zionistisch. Wir waren immer dafür, die besetzten Gebiete zurückzugeben und für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich war aber nicht religiös, so wie die Tessa, und habe gedacht, okay, wie kann ich mein Judentum leben ohne meine Religion? Und die Lösung erschien mir im Staat Israel. Und ich bin also hin mit der festen Überzeugung, dass ich dort mein ganzes Leben verbringen werde. Deswegen bin ich dann auch in die Armee gegangen, weil das so ein wichtiger Teil der Identität ist, der Menschen, die dort leben. Und habe dann...
Wie lange waren Sie in der israelischen Armee?
2 Jahre, wie das für Frauen ja Pflicht ist. Aber nicht in einer kämpferischen Einheit, weil nur sehr wenige Frauen eigentlich damals in einer kämpferischen Einheit waren. Und ich bin damals, dann nach dem Militär habe ich begonnen zu studieren. Und habe Politikwissenschaften und Geschichte des Mittleren Ostens studiert und musste auch, also ein Teil des Studiums war es auch, Arabisch zu lernen, was ich auch wollte. Und ich habe dann einen palästinensischen Lehrer gehabt, einen israelischen palästinensischen Lehrer. Und wir haben dann einmal über seine Geschichte geredet und die hat er mir dann erzählt. Und es war für mich so wie ein ganz neuer Blick, der sich mir da geboten hat, weil er mir halt die Geschichte seiner Familie, eine Geschichte der Vertreibung und der Diskriminierung bis heute erzählt hat. Und mir ist dann ganz schnell klar geworden, dass ein jüdischer Staat de facto Palästinenser, auch wenn sie israelische Staatsbürger sind, weil er war auch israelischer Staatsbürger, massiv diskriminiert werden. Und das, was das alles bedeutet, wenn man einen jüdischen Staat erhalten möchte, das bedeutet nämlich, und das ist jetzt der springende Punkt von Anfang an, denn dieser Staat sollte jüdisch und demokratisch sein und das bedeutet, dass man immer danach trachten muss, eine jüdische Mehrheit zu haben, beziehungsweise arabische Palästinenserinnen und Palästinenser, die in der Westbank sind, eben nicht gleiche Rechte zu gewähren. Denn bei den nächsten Wahlen würde das bedeuten, dass die Palästinenserinnen natürlich wahrscheinlich nicht jüdische Parteien wählen würden. Und dann wäre es vorbei mit dem jüdischen Staat. Und aus diesem Punkt, das ist der Scheidepunkt, wo es beginnt, menschenverachtend zu werden, wo es beginnt, diskriminierend zu werden, wo man dann nur mehr mit ethnischer Säuberung, mit Apartheid, diesen Staat als jüdisch erhalten kann.
Das sind ganz harte Begriffe, ja. Apartheid, sehr umstritten sind, in Israel selbst von israelischen Friedensgruppen durchaus verwendet werden. Wie sind Sie dann zum politischen Engagement in Ihrer Zeit in Israel gekommen? Was haben Sie da getan? Ich nehme an, nach der Armee, aber vielleicht auch in der Zeit, in der Sie in der Armee waren.
Also das ist alles während meines Studiums passiert, dieses sozusagen Erwachen. Und ich habe dann mich weiterentwickelt, habe geforscht, habe mich getroffen, war auch in einem Friedensinstitut und habe immer gemerkt, okay, es geht den meisten zionistischen Friedensaktivistinnen schon um Gleichstellung zwischen Juden und Palästinenserinnen, aber immer nur bis dahin, dass dieser Staat auch jüdisch bleibt. Und das hat seine Grenzen. Und diese Grenzen habe ich nicht als gerecht empfunden. Und letztendlich habe ich dann bei einer palästinensischen NGO gearbeitet in Israel, die Galilee Society, wo ich mich politisch wahnsinnig wohlgefühlt habe. Und der Weg dorthin war damit verbunden, dass ich meine jüdischen israelischen Freunde und auch meine Familie verloren habe. Weil es immer nur darum ging, um die Frage, wieso, Dalia, engagierst du dich da? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Die wollen doch nur Krieg. Die sind so und so und so. Auch diese Dehumanisierung, die ein massiver Teil der israelischen Identität von Anbeginn ist, die Dehumanisierung der Palästinenserinnen und die jetzt in diesem Genozid gipfelt.
Kommen wir zur aktuellen Situation. Tessa, wie hast du erlebt die Situation in Israel der Friedensgruppen, die, du hast es gesagt, viel, viel kleiner geworden sind als früher, die aber doch präsent sind? Wie können sich Aktivistinnen und Aktivisten in Israel in dieser extremen Kriegssituation, die ja nach wie vor herrscht, bemerkbar machen mit Ideen wie, in Gaza sollte es einen Waffenstillstand geben, in Gaza sollte man nicht mehr Krieg gegen die Hamas und Krieg gegen das palästinensische Volk dort führen?
Es gibt wirklich unglaublich beeindruckende Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Maoz Inon, ein Typ, der so israelisch-palästinensische Hostels, also so eine Kette von Hotels gegründet hatte, schon vor längerer Zeit. Dessen Eltern sind am 7. Oktober getötet worden von der Hamas in ihrem Kibbutz. Und als ich ihn interviewt habe und gefragt habe, wie können Sie nach diesem schrecklichen, mit dieser Tatsache im Kopf immer noch glauben, dass man Frieden machen kann. Und er hat gesagt, wir haben schon so viele Tote, es ist genug. Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir Frieden machen? Und das, glaube ich, ist etwas, was jetzt in dem zwar geschrumpften Friedenslager, aber doch ein sehr starkes Element ist. Ja? Ich war auf einem Kongress in Haifa von Standing Together, wo palästinensische und jüdische Israelis zusammenstehen und sagen, wir wollen in dieser Gesellschaft eine gemeinsame Zukunft sehen. Und da waren sehr viele von den jungen Palästinensern in Israel, die zwar, wie die Dalia auch richtig sagt, empfinden das als sehr ungerecht, wie der israelische Staat aufgebaut ist. Aber sie sind Staatsbürger und sie leben dort, sie sind dort aufgewachsen, auch mit dem Bewusstsein, dass sie eben in die Politik gehen können und auch in bürgerliche Berufe und die das auch nicht unbedingt aufgeben wollen, sondern eher noch verstärken. Ich glaube, dass daraus wird sich eine ziemliche Kraft speisen für ein Verständnis, das sich gegen ein ganz reines, sozusagen jüdisches Verständnis des Staates richten wird über die Jahre. Jetzt da setze ich einige Hoffnungen drauf und jemand wie Rula Dauti, jetzt auch schon in Tel Aviv für die Gemeinderatswahlen sich aufgestellt hat, die werden schon eine Rolle spielen jetzt auch in diesem politischen Prozess.
Tessa, du bist von Tel Aviv, Jerusalem, dann nach Ramallah gefahren, also in die besetzten Gebiete. Kannst du mal beschreiben, wie das ist? Also ich nehme an, man setzt sich nicht in den Bus und steigt in der einen Station ein und dann ein paar Stationen weiter aus, sondern da liegt dazwischen auch etwas.
Ja, also früher war das natürlich schon so mit Bus und so, aber heute wäre, also ich hätte auch ein ganz normales palästinensisches Taxi nehmen können von Jerusalem nach Ramallah, aber dann muss man durch den Checkpoint, der für die Palästinenser gedacht ist. Und dort ist jetzt auch aufgrund des Krieges, aber immer schon, stehen die Leute stundenlang und sind halt darauf angewiesen, dass sie entweder durchgewunken werden oder nicht. Das kann ewig dauern. So viel Zeit hatte ich natürlich wieder nicht, wie üblich, rasende Reporterin. Also habe ich ein Taxi von Bekannten von einer Freundin aus Ramallah, die mir den vermittelt hat. Und der natürlich fährt mit mir über die hintere Straße, die Siedlerstraße, also dort, wo die Siedler aus Jerusalem in die besetzten Gebiete, in die Siedlungen fahren. Und das hat dazu geführt, dass man genau überhaupt nicht gemerkt hat, dass man in einem anderen Land ist, sondern fröhlich über die Hügel der Westbank fährt. Das sind die palästinensischen Dörfer, das sind die israelischen Siedlungen. Und wenn man sozusagen auf der Seite der Siedler ist, dann merkst du nicht, wie schrecklich das ist. Wenn du auf der Seite der Palästinenser bist, dann merkst du, dass du in einer absolut auf rassistischen Prinzipien aufgebauten Struktur irgendwie.
Das heißt auch in den Straßen. Es gibt die eigenen Straßen für die Siedler, dort fährt man ganz gemütlich, und dann die Straßen für die Palästinenser, dort sind Checkpoints und dort wird man ununterbrochen kontrolliert, genau. Und dort können Dinge passieren.
Es ist Herr Löw, Entschuldigung, Herr Löw, aber das...
Dalia, kurzer Einwurf von Dalia.
Sorry. Herr Löw, das erklärt genau, warum ich vorher von einem Apartheid-Staat geredet habe. Also nur weil Sie gesagt haben, das ist ein sehr hartes Wort. Das genau habe ich damit gemeint.
Ich bin ja, das Wort Apartheid verwende ich ja für in diesem Zusammenhang nicht gerne oder praktisch gar nicht, weil ich finde, dass das natürlich schon auch eine andere Tradition hat, was in Südafrika damals die Grundlagen waren und was jetzt im Westjordanland zum Beispiel eine Realität geworden ist. Ich glaube nur, dass das im Grunde genommen keinen Unterschied macht, ob wir jetzt uns an einem Begriff aufhängen oder nicht. Das Wichtige ist ja, dass dieser Zustand nicht für immer andauert oder auch nicht normalisiert wird, dass man nicht glaubt, dass das normal ist, dass manche Leute auf so einer und andere Leute auf so einer Straße fahren müssen. Die Israelis, die immer sagen, es liegt daran, dass sie sich aus Sicherheitsgründen diese Straßen brauchen und so weiter. Alle diese Argumente, das kann man ewig und so weiter diskutieren. Ich finde nur die Tatsache, dass es dieses System gibt, dass man die Palästinenser anders behandelt als die Israelis, dass das natürlich nicht geht. In meinem Fall mit meinem Taxifahrer, der war ja Palästinenser, mit einer Jerusalem-ID, das heißt ein Ost-Jerusalem-Bewohner, der Papiere hat, die ihm erlauben, auf dieser Straße zu fahren und durch diesen Checkpoint zu fahren. Und deswegen wurden wir auch nicht kontrolliert. Also der ganze, das ist alles, basiert alles ein bisschen auch auf Racial Profiling, also dass man, was man sich traut und wie man angesehen wird und gleichzeitig natürlich auf welche Papiere man hat.
Wie kommt man dann von der sozusagen jüdischen Siedlerstraße ins normale Westjordanland?
Ja, das ist sozusagen, die Straßen sind die gleichen, aber jeder weiß, wo man hinfährt. Also man fährt dann halt zu einer, biegt ab in eine Siedlung oder man biegt ab nach Ramallah. Und in meinem Fall war ich innerhalb von 20 Minuten von Jerusalem, wo der mich da bei bei der Cousine meines Ex-Mannes abgeholt hat in der Früh, wo ich übernachtet habe, brachte mich in ein Kaffeehaus in Ramallah, wo ich erstmal ein Cappuccino getrunken habe und einen frisch gepressten Orangensaft. Und da ist natürlich eine Normalität auch drinnen, die total absurd ist, weil es ist natürlich nichts normal. Und dann habe ich in Ramallah den ganzen Tag über verschiedene Leute getroffen, zum Beispiel die Olivenfarmer aus Kudra, die von den israelischen Siedlern gequält werden, bis sie ihre Dörfer aufgeben, beziehungsweise die auch erschossen werden teilweise. Der eine hatte gerade seinen Neffen und seinen Bruder verloren. Das sind Erzählungen, Momente, wo man sich denkt, dass wir können das nicht zulassen, dass das normalisiert wird, dass dieser fürchterliche Konflikt, der derart aus der Kontrolle geraten ist, dass das so weitergeht, dass wir als Bürgerinnen und Bürger von irgendwo nichts tun und auch, dass die Regierungen sich nur einseitig solidarisieren und nicht für eine Koexistenz, Friedenslösung einsetzen. Das ist das, was ich mir immer denke, wenn ich dann sitze mit Jungen, also gerade die Kinder, die jetzt so junge Erwachsenen sind, die aus der Fatah kommen, also jetzt mit Hamas noch nie
großen traditionellen Palästinenserorganisation, der auch der Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas angehört.
Genau, also sozusagen die Friedenslösung in den Oslo-Jahren mit Israel angestrebt haben. Die Kinder von denen sagen, okay, unseren Eltern hat das nichts gebracht. Wir sitzen jetzt zwar in Ramallah im Kaffeehaus, und da sind keine israelischen Soldaten, zumindest nicht normalerweise. Aber es gibt immer weniger Chance auf einen eigenen Staat, weil wir uns darauf eingelassen haben, den Israelis alles zu übergeben. Und die Israelis werden jetzt regiert von Netanyahu und von Siedlern, die überhaupt kein Interesse daran haben, einen palästinensischen Staat zuzulassen. Da haben sie auch nicht Unrecht. Und dann sitze ich mit diesen jungen Leuten, die in Startups arbeiten und was weiß ich, und die auch als unabhängige politische Kräfte jetzt Parteien gründen wollen und sich auch aufstellen wollen für die nächsten Wahlen. Die sagen, also die Eltern hatten Unrecht, die Fatah-Leute, die Frieden schließen wollten. Mit der Hamas haben sie sowieso nichts zu tun, weil das sind blutrünstige Verbrecher. Aber sie sagen, welche Chance haben wir eigentlich? Was erwartet man jetzt eigentlich von den Palästinensern? Dass die dort weiter sitzen und warten, dass wieder nichts passiert und dass der Krieg aus ist und dann die Israelis gemeinsam mit den Amerikanern den Palästinensern sagen, welche Regierung sie bilden soll. Also das ist eine unglaublich schwierige und wirklich relativ aussichtslose Situation, wo man nur hoffen kann, dass der Wille der Palästinenser auch wirklich ernst genommen wird, wenn es darum geht, wer in diesen Wahlen kandidieren darf. Weil dass das nicht die Hamas-Riege aus diesem jetzigen Krieg sein wird, ist relativ klar. Aber dass man ausgrenzen kann, die radikaleren Kräfte in der palästinensischen Gesellschaft, das wird nicht funktionieren, weil sonst können die Palästinenser sich keine freien Wahlen vorstellen und auch nicht ihr freies Parlament dann wählen.
Kommen wir zurück zur Situation in Wien. Dalia Sarik-Fellner, wir haben uns ja auf ein bisschen ungewöhnliche Weise kennengelernt. Vor ein paar Wochen, da hat es einen Vortrag gegeben von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstchef im Institut für die Wissenschaften von Menschen. Da haben sie mit ihrer Gruppe dagegen demonstriert und sie haben versucht, den Zugang zu blockieren. Ich bin dann über die Menschenkette drüber geklettert, um mir den Geheimdienstmann anzuhören. Warum wollten sie diese Veranstaltung damals blockieren?
Weil dieser Mensch ich habe ein Interview gesehen, wie er im CNN ein Interview gibt nach dem 7. Oktober, wo er sagt, Israel wird einen Racheakt, einen Rückschlag machen in Gaza, dem ähneln wird, was die Amerikaner in Japan gemacht haben.
Also Hiroshima.
Ja. Und wir fanden, dass so ein Mensch in Österreich überhaupt nichts zu tun hat. Es war auch ein geheimes Treffen, also es wurde irgendwie geleakt. Es war so nicht transparent überhaupt, dass er da war und wir wollten ein Zeichen setzen und wir wollten das verhindern.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Es ist nicht die einzige Aktion, die Sie durchgeführt haben. Not in our name. Was ist das für eine Gruppe? Beschreiben Sie das ein bisschen. Was wollen Sie mit Ihren Aktionen erreichen?
Wir wollen hier in Österreich die Stimmung verändern. Diese Gruppe hat sich gegründet, eben einige Juden, die sich getroffen haben und gesagt haben, okay, wir können nicht weiter zuschauen, was hier in Gaza passiert. Wir kennen das von unserer eigenen Geschichte. Wir sind alle Nachkommen von Überlebenden. Und wir haben uns geschworen, dass wir nicht zuschauen, wenn so eine Katastrophe passiert und dass wir unsere Stimmen erheben. Da wir nicht gehört werden, weil die österreichischen Medien sehr israelfreundlich sind, so wie auch die Politik, haben wir verstanden, dass wir solche Aktionen machen müssen, um gehört zu werden. Das funktioniert ein bisschen, aber auch nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Aber wir sind dran, weil wir einfach den Diskurs hier verändern wollen.
Österreich hat als eines der einzigen Länder bei der UN gegen ein Ceasefire Now gestimmt. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und wir möchten unsere Regierungen unter Druck setzen, damit sie Israel unter Druck setzen, damit Israel keine Freikarte hat, diese Dinge zu verüben, die sie gerade tun.
Diese Situation vor dem Institut, wo wir uns da alle getroffen haben, weil ich war auch bei dieser Veranstaltung, das war ja, wenn es nicht so tragisch und ernst alles wäre, es war auch relativ komisch, muss man sagen. Also erstens, Herr Löw und Frau Šeškovič kommen, um einen Vortrag von einem israelischen ehemaligen General zu hören. Und klettern über Studierende, Studentinnen, Nicht-Studenten, also eben auch über Dalia, drüber, die das blockieren und uns davon abhalten wollen. Und ich habe mir kurz überlegt, ich bin auch für einen Waffenstillstand in Gaza, ob ich mich kurz dazusetzen soll. Gleichzeitig bin ich dafür, dass man Menschen auch zuhört, auch wenn man nicht ihre Meinung vertritt. Die Frage ist natürlich vollkommen mit Recht auch von Dalia gestellt, wo ist die Grenze? In dem Fall fand ich also, der Mann ist kein Faschist aus seiner ganzen Geschichte heraus und hat ganz sicher, glaube ich, in seinen intellektuellen Positionen unter dem 7. Oktober auch gelitten. Das haben wir dann bei dem Vortrag auch gehört. Da hat er sehr kontroversielle Sachen gesagt. Aber grundsätzlich, die Leute zu boykottieren, finde ich nicht so angenehm. Und deswegen sind wir also dann doch in diesen Vortrag hinein und nicht davor geblieben. Und Raimund, darf ich dich kurz vor den Vorhang holen? Weil das war auch so ein für mich ganz klassischer Raimund Löw. Wir sind also über die Dalia und die anderen Demonstrierenden drüber gestiegen. Und du hast dann auch drinnen gesagt zu jemandem, der gesagt hat, oh, man muss die Polizei holen, hast du gesagt, geh. Wir haben auch von allen möglichen Leuten schon, wir haben demonstriert gegen alles Mögliche. Demonstrieren ist okay. Das ist die Spannung, die wir jetzt überall haben. Man soll demonstrieren, man soll sich auseinandersetzen. Ich finde, man soll die Leute nicht boykottieren, wo immer es geht. Aber das ist im Grunde genommen darum, worum es geht, damit man sich auch eine Meinung bilden kann, auch wenn man sich nicht immer in allem einig ist. Man kann ja trotzdem miteinander versuchen, ein Gespräch zu führen.
Dalia, jetzt zurück zu den Aktivitäten, zum Aktivismus ihrer Gruppe. Die große Mehrheit der jüdischen Community in Europa sagt, nach einem solchen Verbrechen wie dem 7. Oktober muss sich der Staat Israel wehren, wird jeder Staat tun und das ist Selbstverteidigung. Wie unterscheiden Sie Aktionen, die unter Selbstverteidigung laufen können? Wie ziehen Sie die Grenze zu der Katastrophe, die zurzeit in Gaza passiert? Und mit welchen Argumenten treten Sie dem Argument entgegen, der Idee entgegen, das ist ein israelischer Selbstverteidigungskrieg? Ich sage das deshalb, weil wir im Falterradio viele unterschiedliche Meinungen haben viele verschiedene Gesprächspartner gehabt, beginnend mit dem israelischen Botschafter, dem palästinensischen Botschafter, Vertretern aus der verschiedenen Seite. Und das ist ein Punkt, der immer wieder zur Sprache kommt.
Also ich glaube, das, was Israel gerade macht und auch vorhat und auch ausgesprochen hat, hat absolut nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Hier geht es um Kriegsverbrechen, das ist ganz eindeutig. Es sind ja ein Großteil der Toten sind Kinder. Keine Lieferungen in den Gazastreifen reinzulassen, ist ein Kriegsverbrechen, hungern. Es werden großflächig zivile Targets zerbombt im Gaza. Also es gibt nichts, kein Verbrechen, das vorangegangen ist, das diese Art der Kriegsführung rechtfertigt. Wir sind beim Internationalen Gerichtshof angekommen, die es für wahrscheinlich hält, dass das ein Genozid ist. Und
noch nicht entschieden.
Wahrscheinlich, es für wahrscheinlich hält, dass es ein Genozid ist. So weit sind wir schon. Also es ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen Genozid hält. Ja, es ist nicht auszuschließen, genau gesagt, dass es
sich um einen Genozid hält. Es gibt keine Vorentscheidung, aber das ist natürlich eine juristische Frage.
Das ist eine juristische Frage. Ehrlich gesagt weiß ich, dass Juristinnen sich auch nicht immer immer einig sind. Und für mich persönlich reicht es aus, dass viele Juristinnen das so verstehen, dass es ein Genozid ist. Deswegen rede ich auch von einem Genozid. Aber es ist auch wurscht, wie wir das nennen, so wie du vorher Tessa gesagt hast, weil es ist schlimm genug, was dort passiert. Und es sind einfach Kriegsverbrechen. Die Bilder, die uns von dort erreichen, sind unglaublich. Und ich sehe eine moralische Verantwortung von jedem auf dieser Welt, aber also auch als Jüdin, also vielleicht nicht besonders, aber auch, weil ich mich mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe und ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass never again, Never Again for Anybody heißt, also niemals wieder für niemanden, nirgendwo und niemals. Und nicht so, wie das jetzt oftmals interpretiert wird, niemals wieder heißt, nur für Jüdinnen nicht. Und dafür setzen wir uns ein. Und wir sind übrigens keine nur jüdische Gruppe mehr, sondern wir wollten auch in unseren Aktivitäten nicht exklusiv sein, sondern viele Leute haben sich angeschlossen, die so denken wie wir, die auch sagen nicht in unserem Namen, als Österreicherinnen sagen nicht in unserem Namen oder andere Communities, die finden, dass wir da nicht in unserem Namen das zulassen können.
Deshalb diese Sichtweise zu sagen, was am 7. Oktober passiert ist, das war ein Verbrechen, dafür tragen die, die das begonnen haben, die Verantwortung, die Hamas. Was seither passiert, der Gegenschlag dafür, wie der läuft, dafür trägt Israel die Verantwortung, weil Israel diesen Krieg führt. Und der Vorwurf, dass Kriegsverbrechen passieren, der wird ja auch in Europa von vielen Regierungen erhoben, auch den USA erhoben. Bernie Sanders sagt das jeden zweiten Tag im amerikanischen Senat, und das ist ja auch etwas, das vom Augenschein der Realität eigentlich bestätigt wird. In Israel selbst ist diese Sichtweise, wir Israelis sind verantwortlich für Kriegsverbrechen jetzt in Gaza, ist die irgendwie präsent?
Ja, natürlich ist die präsent. Ich meine, die innerisraelische Diskussion, sowohl Medien als auch im Kaffeehaus, war immer schon davon geprägt, dass sie eine starke israelische Zivilgesellschaft mit sehr viel Diskussionskultur oder Diskussions-nicht-immer-Kultur mit sich gebracht hat. Was, glaube ich, im Moment ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass während dieser Krieg noch andauert, ein gewisser so nationaler Schulterschluss natürlich noch existiert. Also die Demonstrationen gegen Netanyahu werden jetzt wieder stärker. Es sind viele Reservisten wieder zu Hause, die auch eigentlich zu diesen Demonstrationen gegangen sind vor dem 7. Oktober gegen die Justizreform, die Netanyahu innerhalb Israels angestrengt hatte. Also im Moment ist die Diskussion noch nicht so richtig entbrannt, sowohl über die nächsten Wahlen und was da passiert, als auch darüber, wer die Verantwortung hat für den Krieg. Es gibt aber in jeder dieser Demonstrationen diese Slogans, dass Netanyahu die Verantwortung trägt, weil er eben auch der Kopf des Staates, also der Regierung ist. Und wir haben das aus früheren Kriegen oder aus früheren traumatischen Ereignissen in Israel auch gelernt, dass es eine Zeit lang dauert und dann es auch durch Hearings im Parlament, durch parlamentarische Untersuchungen, durch eingesetzte spezielle Untersuchungen dazu kommt, dass der gesellschaftliche Druck auch ausgeglichen wird dadurch, dass man untersucht, wer eigentlich schuld war, dass am 7. Oktober die Leute in den Kibbutzim und auf dem Musikfestival nicht geschützt wurden. Alle diese Sachen stehen dem Land noch bevor. Das wird auch eine harte Phase werden. Und daraus entsteht dann aber natürlich auch wieder eine ganz andere Öffentlichkeit. Da muss man allerdings noch darauf warten, dass es nicht nur eine Waffenpause, sondern auch ein Ende dieses Krieges gibt. Und das könnte natürlich noch länger dauern, weil Netanyahu natürlich auch weiß, je länger der Krieg dauert, umso länger ist er an der Macht.
Natalia Sarik-Fellner, es gibt einen Anstieg von antisemitischen Angriffen in Europa, auch in anderen Staaten. Das Schlimmste war in Zürich, ein Messerattentat gegen einen jüdischen Familienvater. Auch in Wien gibt es antisemitische Vorfälle. Was tun Sie als jüdische Friedensdemonstrantin, wenn unter Palästinafahnen sich Judenfeindlichkeit versteckt?
Ich persönlich habe das noch nie erlebt. Ich möchte auch erwähnen, dass es nicht nur einen Anstieg von antisemitischen Vorfällen gibt, es gibt auch einen Anstieg von anti-islamischen Vorfällen. Und ich glaube, man muss genau zuhören, was auf diesen Palästina-Demos gesagt wird. Es wird nämlich oft von antizionistischen Menschen geredet, also gegen Zionismus propagiert. Und damit stimme ich überein, weil dabei geht es ja um nicht das Existenzrecht des Staates Israel abzuerkennen, sondern dabei geht es darum, sich einen Staat zu wünschen, der für alle Menschen, die dort leben, gleiche Rechte ermöglicht. Ein zionistischer Staat ist ein jüdischer Staat, und von dem halte ich ja selber auch wenig. Also das könnte man nicht als, kann man nicht als...
Also Antizionismus ist nicht gleich
Antisemitismus.
Genau. Antisemitismus ist Hass auf eine Volksgruppe und Antizionismus ist Gegnerschaft gegen eine
nationale Bewegung.
Gegen politische Ziele, genau. Wird aber oft vermischt.
Wird oft vermischt.
Ist in der Realität auch oft sehr ähnlich.
Ist in der Realität auch ähnlich und ich glaube, ich weiß auch warum, weil die jüdische Gemeinde auch, zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Österreich, ja keine Differenzierung macht. Sie ist zionistisch, auf der Synagoge hängt die israelische Fahne. Das heißt, wer soll da außenstehend überhaupt noch das auf die Reihe kriegen, was ist jetzt antijüdisch oder antizionistisch? Aber da muss man ganz genau hinhören und meine These ist, es gibt eben, dass viele Ohren diesen Antizionismus als Antisemitismus auffassen und so hören, der gar kein Antisemitismus ist. Und auch das ist uns wichtig, dass wir als jüdische Stimmen das dann sagen, damit Palästinenserinnen oder Menschen aus anderen, aus muslimischen Communities oder arabischen Communities nicht mehr kriminalisiert werden, wenn sie das auf den Palästina-Demos oder auch sonst sagen und erwähnen.
Antizionismus ist immer auch ein Instrument gewesen, durch stalinistische Parteien in der Geschichte, um Antisemitismus zu fördern. Also es ist wahrscheinlich in der Realität nicht oft mit Situationen verbunden, wo man das nicht so leicht auseinanderhalten kann. Ich würde mal sagen, dass das vielleicht auch in der gegenwärtigen Situation oft der Fall ist. Deshalb, die größten Palästina-Solidaritätsdemonstrationen gibt es in London. Spielen antisemitische Parolen dort eine Rolle? Wenn ja, welche?
Es gibt immer wieder antisemitische Parolen. Also es ist nicht nur Missverständnis, dass Antizionismus als Antisemitismus aufgefasst wird. Und es ist nur auch in London, wo die insgesamt die Diskussion ein bisschen heftiger geführt wird als in Österreich, wirklich ein kleinerer Teil, würde ich sagen. Ich war bei mehreren pro-palästinensischen Demonstrationen zuschauen und berichten und habe mir das sehr genau angesehen. Und es gibt schon so eine Vermischung. Es gibt wirklich einfach grobes antisemitisches Zeug, das brauchen wir nicht wiederholen. Aber es gibt sehr viel, eben, wo es darum geht, dass es darum geht, diesen Krieg in Gaza zu beenden und dass die Leute auf die Straße gehen, die, denen das wichtig ist, dass dieser Krieg beendet wird. Das ist ja auch zu begrüßen und da braucht man auch keine Angst davor haben. Also ich habe auch nicht kein bedrohliches Gefühl gehabt auf diesen Demonstrationen. Ich fand auch, dass sowohl die britische Polizei, die Londoner Polizei, die Metropolitan Police und alle Veranstalter, die haben sich wahnsinnig bemüht, dass nichts eskaliert und es gibt auch sehr wenig gewalttätige, es ist immer noch so, dass hier die britischen weißen Hooligans die größte Gefahr für die Sicherheit der Londoner Bevölkerung sind und nicht die Palästinenser bei den Demonstrationen, ja, mal grob gesagt. Das heißt nicht, dass es nicht antisemitische Plakate und auch Slogans dazwischen gibt, ja. Aber am Samstag in der Nacht kam ich aus dem Theater und da hat sich gerade die Demo aufgelöst. Wir waren am Piccadilly Circus und da waren ganz viele Leute, die auch, das war dann auch so eine Mischung aus Ramadan-Vorfeiern und Solidaritätsdemo. Das war absolut keine bedrohliche Situation. Das muss man schon den Leuten auch sagen, die jetzt den Slogans glauben, dass London am Wochenende eine No-Go-Zone for Jews ist. Es gab auch die ganze Woche hier das Jewish Book Festival. Wo mit Sicherheit natürlich schon Polizei vor der Tür und so, aber es gab keine Störungen, waren großartige Diskussionen, es waren israelische Autoren, die da waren und es war insgesamt eine sehr, von den Veranstaltern, die haben das auch am Ende der Buchwoche dann gesagt, dass sie das toll finden, dass so viele Leute auch gekommen sind, weil man eben keine Angst haben muss, als Jude oder als Jüdin in London zu leben und auch in die Veranstaltungen zu gehen, in die man gerne gehen möchte. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sagt. Das heißt nicht, dass wir den Leuten damit die Angst nehmen, weil viele Leute haben zum Beispiel mehr Angst als ich, auf die Straße zu gehen generell. Ja? Also ich will das gar nicht sagen, dass alle das gleiche Angstlevel irgendwie verspüren. Aber ich glaube, dass es schon wichtig ist zu sagen, dass London nicht regiert wird von einem verrückten Islamisten, nur weil er Moslem ist.
Und der Bürgermeister...
Der Bürgermeister Sadiq Khan, der hier verunglimpft wird als Islamist, also das ist er nicht. Und die Politik ist eine generell offene gegenüber all diesen Menschen, die hier leben. Also das inkludiert sogar uns EU-Bürgerinnen und Bürger, die nach dem Brexit hier auch bleiben dürfen.
Vielen Dank, Tessa. Talia Sarik-Fellner, vielen Dank fürs Kommen. Ihre Aktivitäten von Not in Our Name Vienna waren der Anlass dafür, dass wir gesagt haben, wir setzen uns zusammen und versuchen die ganze Situation aus unterschiedlichen Aspekten und auch dem Aspekt, den Sie einbringen, zu diskutieren. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein breites Spektrum von Analysen und Meinungen zu internationalen Fragen finden Sie immer im Falter. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.